let's eat till a cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the
Ladies and gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast. Und der heutigen Episode Nummer 110, die den Namen trägt, Souveränität Teil 2. Die Fortsetzung, logischerweise, wenn es heißt Teil 2, ist das die Fortsetzung der letzten Folge, in der wir angefangen haben, über Souveränität zu sprechen. In der letzten Folge vornehmlich Souveränität von Ländern und Staaten. Und wir haben herausgefunden, relativ schwierig mit der Souveränität von Gebieten, die man abgesteckt und abgegrenzt hat und Staaten genannt hat in diesem System. Heute wollen wir, wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, wollen wir uns dem Mensch an sich zuwenden. Wer von uns hier oder auch nicht souverän sein kann oder auch nicht, das werden wir uns heute im Detail anschauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, unabhängig von den Körper- und Gesundheitsfolgen, da ist meine persönliche Lieblingsfolge die Folge Blutteil 4, glaube ich, ist es mit Gaston Naisson und Raymond Rife. Das ist meine persönliche Lieblingsfolge des Podcasts hinsichtlich des Körpers. Das hier wird die wichtigste Folge bezüglich des Systems, in dem wir uns befinden und in dem wir leben. Und deswegen habe ich sehr viel Bock auf die Folge und habe mir einiges an Zeit dafür gelassen, die vorzubereiten, weil das ist relativ schwer zu kapieren. Wenn man sich damit beschäftigt hat, hat man einen klaren Vorteil. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal von dieser Thematik hört, über die ich gleich spreche, konzentriert euch, nehmt euch die Ruhe. Ich versuche das, so gut es geht, an einem roten Faden entlang zu hangeln, weil das zu verstehen ist das A und O, wenn wir hier weiterkommen wollen, wenn wir verstehen wollen, was die Kollegen hier großgezogen haben. Was passiert eigentlich gerade bei Volkswagen, meine Damen und Herren? Als ein Beispiel von unzähligen Unternehmen, die sehr, sehr stark ins Wanken geraten. Ich frage mich, was da im Hintergrund passiert ist oder passiert. Hört sich für mich so an, als wären da einige Themen, über die wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast, gerade am Werk und würden ein wenig, ich sag mal, den Riesenballon von Wirtschaftsmarkt ein wenig deflaten, ein wenig die Luft rauslassen. Volkswagen ist gerade davor, drei große Werke zu schließen. Da werden zehntausende Mitarbeiter betroffen sein, für die es mir leid tut, aber glaubt mir, es hat seinen Sinn. Und diese Leute werden alle besser wegkommen als zuvor angestellt bei VW. Das ist ein Unternehmen mit einem Umsatz von über 300 Milliarden Euro. Warum kommen die so ins Wanken gerade? Warum? Nur weil die Leute weniger Kaufkraft haben, weil wir eine Inflation haben? Hatten wir auch vorher schon. Da hat kein Volkswagen, kein Audi, kein BMW drei Werke geschlossen. Übrigens, Volkswagen ist eine Kreation von Adolf Hitler. Nur mal ganz nebenbei für alle, die immer aufschreien, wenn man den Namen Adolf Hitler sagt und komplett durchdrehen und sagen, größte Verbrechen in Deutschland, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist eine Kreation von Adolf Hitler. Wenn ihr also im Golf 3, Golf 4, Golf 5, Golf 6, Touran, was weiß ich, VW Polo unterwegs seid, seid euch immer bewusst, das war ein Projekt von Adolf Hitler. Der wollte einen Volkswagen kreieren, sodass jeder Auto fahren kann. Ganz einfach. Auch sehr interessante Symbolik in diesem Symbol. VW werden wir jetzt nicht drüber sprechen. Denn wir haben die letzte Episode mit dem Act of England 1871 geschlossen, der diese Republic of the United States for America wieder zurückgebracht hat unter die allseits bekannte, so beliebte englische Krone. Hey, bei manchen Menschen ist die wirklich beliebt, ne? Ich kenne Leute, die sind Fans. Die fahren dahin bei irgendwelchen Veranstaltungen, stellen sich dahin und winken diesen Trotteln zu aus der Menge. Die gibt es wirklich, die Menschen. 1871. dieser Act of England macht aus den United States for America eine Corporation, eine Firma und installiert in Washington D.C. District of Columbia eine verwaltende Regierung. Quasi eine Enklave der Krone auf amerikanischem Boden. So ähnlich wie Ostpreußen damals, Deutschland. Die haben eine Enklave gegründet in Amerika. Eine Verwaltung dieser Firma, dieser Firmierung. Da ist übrigens, sind übrigens nicht nur die amerikanischen Staatsorgane gemeldet. Mysteriöserweise sind da auch Staatsorgane anderer Staaten gemeldet gewesen. Ja, wirklich wahr. Auf jeden Fall war es das dann mit der Unabhängigkeitserklärung aus 1776 und dem Vorhaben der Gründungsväter George Washington und Co., John Adams und Co., sich für immer vom Einfluss und der Tyrannei aus London zu entziehen und loszusagen. Und in der Erklärung, in der Unabhängigkeitserklärung, haben wir gehört, dass die Gründungsväter davon sprechen, dass sich der englische König, den sie so gehasst haben, dessen Schnüre sie durchschneiden wollten, dass der sich mit jemandem zusammengetan hat, um all seine Vorhaben umzusetzen. Seine Vorhaben waren nämlich nicht zuzulassen, dass der Staat und die Menschen in den USA wahrhaftig souverän leben. Die haben geschrieben, "He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution." Der hat sich mit anderen zusammengetan, uns einer Gesetzgebung zu unterwerfen, die unserer Verfassung fremd ist. Und als aufmerksame, regelmäßige Hörer dieses Podcasts werdet ihr die Antwort auf diesen ganzen Zusammenhang kennen. Und John Adams Zitat aus der letzten Folge 109 hat es eigentlich schon verraten. "Can a free government possibly exist with the Roman Catholic religion?" Ja, kann eine freie Regierung wahrhaftig existieren in Koexistenz mit der römisch-katholischen Religion? John Adams, sehr intelligenter Mann. Die Rede ist natürlich vom kongenialen Partner bzw. Auftraggeber der englischen Krone, dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Roma, dem Vatikan. Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Ich hasse sie. Dem Vatikan. Und dieser Auftraggeber, beziehungsweise, warum dieser Vatikan, der Auftraggeber der City of London, ist die englische Krone, City of London. City of London ist genauso eine Enklave wie Washington D.C. in Amerika. Warum der Vatikan der Auftraggeber der City of London und eigentlich aller Kronen ist und warum das, was auf die USA seit 1871 zutrifft, auf jedes Staatsgebiet zutrifft, nämlich die Existenz als Corporation, als Firma, schauen wir uns heute im Detail an, gekoppelt mit unserem persönlichen Schicksal. Wenn ich euch heute fragen würde, so Freunde, eurer Meinung nach, wem gehören die Rocky Mountains? Das könnt ihr jetzt mal für euch beantworten. Oder wem gehört das Himalaya-Gebirge? Oder wer besitzt Alaska? Würden sich die meisten von euch wahrscheinlich Kreis drehen, vor, zurück, oben, unten gucken, überlegen. Und dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, im Falle vom Himalaya-Gebirge, ja, Indien, Pakistan, Nepal und dem Bhutan. Weil das halt nun mal die Landesgrenzen sind, die Gebiete sind, wo das Himalaya-Gebirge reinfällt. Oder andere würden vielleicht sagen, ja, niemandem, weil das Natur und Natur gehört der Natur. Ist beides nachvollziehbar und richtig. In diesem Grenzsystem ist es scheinbar Hoheitsgebiet von Indien, Nepal, Pakistan und dem Bhutan. Und losgelöst von Grenzen ist niemand außer dem Schöpfer vielleicht der Besitzer. Man könnte logischerweise auch noch argumentieren, dass Land nicht besitzbar ist. Was ja, wenn man mal kurz zur Ruhe kommt, definitiv die Wahrheit ist. Wie in Gottes Namen soll ich Land besitzen? Nur wenn ich sage, so, das ist hier das Land jetzt, 250 Quadratmeter, ich stecke meine Fahne drauf und sage, das gehört mir. Ist ganz interessant, die Vorgehensweise, weil genau das haben die Kollegen aus Rom gemacht und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber Grundstücke jetzt, kaufen Menschen nicht Grundstücke? Besitzen diese Menschen dann diesen Grund nicht, wenn sie den bei der Kommune, beim Katasteramt, beziehungsweise bei der Kommune kaufen und dann im Katasteramt eintragen. Ich sage, so, Herr Schmitz ist jetzt der Besitzer von diesen 500 Quadratmetern und kann da ein Haus bauen. Alles hochspannende Fragen, die wir in dieser Folge definitiv noch klären werden, beziehungsweise vielleicht in der nächsten. Um zu verstehen, jetzt gut konzentrieren. Ab jetzt bitte sehr aufmerksam sein, bis ich sage, die Folge ist vorbei. Um zu verstehen, wer die Landmasse hier besitzt und beansprucht, löschen wir als allererstes mal alle Länder und Grenzen aus unserem kleinen programmierten Hirn und gehen zurück ins 14. Jahrhundert, genauer in das Jahr 1302, dem 18. November 1302, bald Jahrestag. Und, warte, das 722, der 722. Jahrestag. Und schauen auf eine Papal Bull, wie das auf Englisch heißt. Eine Bulle, einen päpstlichen Erlass von Papst Boniface dem 8. Dieser Erlass trägt den Namen Unam Sanctam. Unam, ein einziger. Sanctam, heiliger. One holy, ein heiliger, heißt Unam Sanctam übersetzt. Hab nie Latein gehabt in der Schule, aber andere Sprachen wie Spanisch und Italienisch und Englisch sagen mir, dass das One Holy heißen muss. Aber ich habe es auch nachgeguckt. Also seid euch sicher, es ist One Holy. Kurzer Hintergrund zu dem ganzen Thema. Es gibt zu dieser Zeit einen französischen König namens Philippe der Vierte, Sohn von, wie sollte es anders sein, Philipp dem Dritten und Isabella of Aragon. Aragon ist nicht sehr französisch, wie ihr hören werdet. Nö. Denn Isabella entstammt auch dem House of Barcelona und ist die Tochter von King James dem Ersten, dem Count of Barcelona. Später mehr zu diesem Monarchen-Inzest. Nun geht dieser König Philipp IV. Von Frankreich hin und sagt den französischen Geistlichen, die Hälfte eures jährlichen Einkommens geht jetzt mal in meine Tasche. Und darauf reagiert Boniface, Papst Boniface der 8. und schreibt den ersten Erlass. Clericis laicos, der es den Geistlichen untersagt, ohne Zustimmung der Holy See, die Holy See ist der Vatikan, Holy See, heiliges Meer, warum? Warum eigentlich See? Auf jeden Fall, mit dieser Bulle sagt er denen so, Freunde, ohne unsere Zustimmung sammelt ihr gar nichts ein. Beziehungsweise an die Geistlichen, ohne unsere Zustimmung zahlt ihr an gar keinen König irgendwas. Das war die Vorbereitung auf das, was dann 1302 kam. 1302 schrieb Boniface Unam Sanctam hinterher, damit überhaupt kein Monarch mehr auf Ideen kommt. Urged by faith, we are obliged to believe and to maintain that the church is one, holy, Catholic and also apostolic. We believe in her firmly and we confess with simplicity that outside of her there is neither salvation nor the remission of sins. Ich werde es in Englisch einmal vorlesen und dann die deutsche Übersetzung verlesen. Vorangetrieben vom Glauben sind wir verpflichtet zu glauben und aufrechtzuerhalten, dass die Kirche eins ist, heilig, katholisch und ebenfalls apostolisch. Apostolisch heißt von der Lehre der Apostel ausgehen. Wir glauben fest an sie und wir gestehen mit Klarheit bzw. Einfachheit, dass es außerhalb von ihr, von dieser römisch-katholischen Kirche, weder Erlösung noch den Erlass der Sünden gibt. Kennen wir sehr gut aus den Jesuitenfolgen. Das haben sie immer gesagt. Ohne uns wird hier niemand erlöst. There had been, at the time of the deluge, only one Ark of Noah, prefiguring the one church, which Ark, having been finished to a single cubit, had only one pilot and guide, for example, Noah. And we read that outside of this Ark, all that subsisted on the earth was destroyed. Zu Zeiten der großen Flut hat es nur eine Arche Noah gegeben, die eine Kirche vorwegnimmt und bestehend aus einer Königselle, eine Maßeinheit, einen Kapitän Noah hatte. Und wir lesen, werden darüber informiert, dass alles außerhalb dieser Arche zerstört wurde. Was machen die hier? Clevererweise, die geben eine biblische Referenz um zu mauern, dass es schon immer nur eins gab. Dann haben wir gesagt, ja, es gab nur eine Arche Noah, wo alle gerettet wurden. Es gab nur einen Noah, sonst nichts. Also gibt es auch nur uns, nur ein Heiliges, nur eine Instanz. Nicht zwei Arches, nicht zwei Noahs, sondern eine Arche und einen Noah. Sie leiten das damit ein, was dann folgen sollte. Nämlich die Erklärung, warum es neben ihm niemanden anderen geben kann. One holy, einen Heiligen. Therefore, of the one and only church, there is one body and one head, not two heads like a monster. That is Christ and the vicar of Christ, Peter and the successor of Peter, since the Lord, speaking to Peter himself, said, feed my sheep. Deswegen gibt es resultierend aus der einzig wahren Kirche einen Körper und einen Kopf, nicht zwei wie bei einem Monster. Das sind Christus und der Pfarrer von Christus, quasi der Überbringer von Christus, Peter und der Nachfolger von Peter. Peter ist der erste Bischof Roms, der erste Papa quasi. Da Gott selbst zu Peter sagte, feed my sheep, meaning my sheep in general, not these nor those in particular, whence we understand that he entrusted all to him. Füttere meine Schafe. Was heißt meine Schafe im Allgemeinen? Nicht nur diese oder jene, woraus wir ableiten, dass er Peter alle Schafe anvertraute. Gott vertraute Peter alle Schafe an. Therefore, if the Greeks or others should say that they are not confided to Peter and to his successors, they must confess not being the sheep of Christ. Since our Lord says in John, there is one sheepfold and one shepherd. Wenn die Griechen oder andere also sagen, dass sie Peter und seinen Nachfolgern nicht unterliegen, so müssen die gestehen, dass sie nicht zu den Schafen Christus gehören. Da unser Gott in Johannes sagt, es gibt eine Schafherde und einen Hirten. Johannes, Kapitel 10, Vers 1, sagt allerdings nicht, dass es einen Hirten gibt, dem sich alle blind anschließen müssen und der sie alle erlöst. Warum zitiert Boniface nicht folgende Passage aus diesem Kapitel? I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ich bin der wahre gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. But he that is an hireling, aber der ein Söldner ist, and not the shepherd und nicht der Hirte, whose own the sheep are not, ja, wessen eigen die Schafe nicht sind, seeth the wolf coming, sieht den Wolf kommt, and leaveth the sheep und verlässt die Schafe, and fleeth und flieht, and the wolf catcheth, altenglisch, catcheth them, and scattereth the sheep, ja. Was es dann möglich macht, dass der Wolf die Schafe auseinandertreibt und die Schafe tötet und fängt. Worüber haben wir zuletzt noch gesprochen? Wann sind wir stark? Als eine Gruppe sind wir stark. Wir sind niemals stark auseinanderdividiert. Und das haben sie Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht. Sie haben uns auseinanderdividiert. Sie haben uns zu Einzelgängern gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass wir nicht miteinander kommunizieren, dass wir alle angepisst sind aufeinander, dass wir keine Einheit bilden. Das hat es denen möglich gemacht, so zu operieren, wie sie operieren. Und das ist das, was Jesus hier thematisiert. Die Söldner, die so tun, als seien sie die Hirten, sehen den Wolf, nehmen Reißaus und fliehen und sorgen dafür, dass der Wolf die Schafe fängt und auseinandertreibt. Und eine passendere Beschreibung für den Papst und seinen Anhang könnte es ja wohl nicht geben, oder? Aber das lassen sie bewusst weg. Es gibt nur einen Hirten und eine Schafsherde und die behüten wir. Jesus warnt hier eigentlich vor Institutionen wie der Kirche. Und die nehmen sich eine Stelle dieses Kapitels aus dem Zusammenhang und begründen damit, dass sie der einzig wahre Hirte sind. Sie täuschen, wie ihr wirklicher Gott, den die anbeten. Die täuschen, die sind Meister in der Täuschung, in der Perversion. Die pervertieren, sage ich mal, göttliche, biblische Lehre und göttliche Gesetze. We are informed by the texts of the Gospels that in this church and in its power are two sorts, namely the spiritual and the temporal. Wir sind über die Texte des Gospels darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in dieser Kirche, die ja, wie sie sagen, das Go von Gott bekommen haben, einen Freibrief, und in ihrer Macht zwei Schwerter gibt, das Spirituelle und das Weltliche, damit meinen die das Materielle. Und hier haken wir mal direkt ein. Weil diese Stelle ist definitiv die Flagge und die Erklärung für die Flagge des Vatikans. Habt ihr die vor Augen? Sonst, wenn ihr die Möglichkeit habt, googelt mal kurz oder DuckDuckGo die Flagge vom Vatikan und ruft die auf, sodass ihr die jetzt gerade vor euch habt. Die haben für ihre Flagge Schlüssel gewählt. Nicht die beiden Schwerter, das Spirituelle und das Weltliche. Die haben Schlüssel gewählt, weil Schwerter logischerweise viel zu offenkundig und aggressiv gewesen wären. Das sind doch die friedliebenden Geistlichen nicht. Die sind ja nicht aggressiv. Die treiben doch keine Kriege voran. Wo denkt ihr hin? Also nehmen sie Schlüssel. Gekreuzte Schlüssel, einer Silber, einer Gold, beide zusammengebunden durch eine Schnur, die sehr der Freimaurer-Symbolik ähnelt, sagen wir mal so. Nicht, dass die von denen hätten. Der Freimaurer-Zirkel ist daran angelehnt. Beide also zusammengebunden, der goldene und silberne Schlüssel, unterliegen dieser dreistöckigen Krone. Warum drei? Reicht nicht eine Krone? Warum hat die drei Level? Bleibt bei mir. Ich plane etwas damit. Der silberne Schlüssel symbolisiert das spirituelle Reich. Der goldene Schlüssel das weltliche, materielle Reich. Fällt was auf? Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber. Worüber sprechen wir die ganze Zeit? Was sind wahre Werte? Warum wählen die Gold und Silber für Spiritualität und materiellen Wohlstand? Sie sprechen von zwei Schwertern, wählen für ihre Flagge aber zwei Schlüssel, Gold und Silber. Das geht auf den Inhalt von Unam Sanctam zurück. Therefore, both are in the power of the church, namely the spiritual sword and the material. Beide sind in der Macht der Kirche, namentlich das spirituelle und das weltliche Schwert. But indeed, the latter is to be exercised on behalf of the church. And truly, the former is to be exercised by the church. Wahrhaftig, letzteres wird im Namen der Kirche vollzogen. Und wahrhaftig, ersteres, das spirituelle, wird von der Kirche selbst in die Tat umgesetzt. The former is of the priest, the latter is by the hand of kings and soldiers, but at the will and sufferance of the priest. Das spirituelle gehört dem Priester. Das spirituelle liegt in der Hand von Königen und Soldaten. Das spirituelle gehört dem Priester, das weltliche liegt in der Hand von Königen und Soldaten, aber unterliegt dem Willen und der Duldung des Priesters. Ich meine, geht's deutlicher? Freunde, jetzt mal ganz im Ernst. In der Folge beschreibt Boniface, beziehungsweise oder wer und wann auch immer, wir können uns ja nie sicher sein, dass irgendwelche Zeitlinien hier stimmen, Boniface überhaupt existiert hat. Aber auf jeden Fall schreibt er, warum das spirituelle Schwert mehr wiegt als das weltliche und dass es der spirituellen Macht obliegt, die irdische Macht zu etablieren. Die höchste spirituelle Macht dort oben kann man quasi nicht ankratzen, sagen sie. Aber hier unten regieren sie. Die tun so, als würden sie die ganz spirituelle Macht Gott ehren und respektieren, aber installieren hier ihre eigenen Gesetze, angeblich im Namen von Gott. Das ist die Perversion und die Umdrehung par excellence. Behold, today I have placed you over nations and over kingdoms. Und gleichzeitig sagen die, dass sie als die übergeordnetste spirituelle Macht nur von Gott selbst bewertet werden können. Von keinem Menschen auf Erden. Wie praktisch. Ja, heute ist auch ein Zitat aus der Bibel. Heute habe ich euch über Nationen und über Königreiche platziert. Und die machen daraus, das sind wohl wir. Ja, damit sind wir hier wohl gemeint, damit meinte man immer uns. Und wir schweben über Nationen und Königreich. Daran haben die ihr System angelehnt. Werdet ihr gleich sehen. Sehr, sehr clever. Therefore, whoever resists this power thus ordained by God, resists the ordinance of God. Wer immer sich gegen diese gottgegebene Macht stellt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Unless he invent like Manichaeus two beginnings, sei denn er findet zwei Anfänge wie Manichaeus, which is false and judged by us heretical, was falsch und von uns als hereditär bewertet wird, als ungläubig. Since according to the testimony of Moses, it is not in the beginnings, but in the beginning that God created heaven and earth. Denn nach Moses gibt's nur einen Beginn, als Gott Himmel und Erde schuf. Ey, warum erwähnen die eigentlich jedes Firmament nicht? Da steht auch was von Firmament. Warum reden die nicht darüber? Also es gibt einen Anfang. Gott hat einmal angefangen. Genesis, Kapitel 1, Vers 1. Furthermore, we declare, we proclaim, we define. Jetzt gut zuhören. Furthermore, we declare, we proclaim, we define. Weiterhin erklären wir, beanspruchen wir, definieren wir. That it is absolutely necessary for salvation. That every human creature be subject to the Roman Pontiff. Weiterhin erklären wir, beanspruchen wir, definieren wir, dass es absolut notwendig ist, im Sinne der Erlösung der Menschen, dass jede menschliche Kreatur dem römischen Papst unterliegt. Bumm. Ende im Gelände. Mit diesem päpstlichen Erlass, mit dieser Bulle, haben sie beansprucht, jeden Menschen und jeden Zentimeter Boden auf dieser Fläche und sagen uns ganz offenkundig, welche Rolle wir dabei einzunehmen haben. Sich ihnen anschließen und auf Erlösung warten. Sie besitzen uns, sie verwalten uns. Die haben das Hoheitsrecht über uns damit erklärt, proklamiert. Und alle, die jetzt sagen, ja, das war mal irgendein Pamphlet des 14. Jahrhunderts von irgendeinem Papst, der da was zusammengeschrieben hat. Den Glauben kann ich euch nehmen. Und das war auch erstmal die Bodenplatte des Hauses, was die dann peu à peu weiter hochgezogen haben. Unam Sanctam bringt die komplette Landmasse unter die Schirmherrschaft der römisch-katholischen Kirche. Namentlich unter die Herrschaft des Populos, des Papas, des Papstes in Rom. Es gibt einen ganz klar deklarierten Chef im Ring hier. Und das sind in ihrer Traumwelt sie. Alle existenten Monarchen halten das Schwert in seinem Namen und führen seine Befehle aus. Okay, haben wir verstanden. Ist das mit dem Natural Law, mit dem natürlichen Gesetz, mit göttlichen Gesetzen vereinbar? I don't think so. Das war der Anspruch auf das komplette Land hier, Unam Sanctam. Man sagt so, alles, was ihr hier seht, gehört uns. Jetzt habe ich eben schon von der päpstlichen Krone gesprochen, der Papal Tiara, die aus drei Kronen in einer besteht. Warum hat der Doof drei Kronen auf seinem Kopf? Warum reicht eine nicht? In 1455 folgt eine weitere Papal Bull, ein weiterer päpstlicher Erlass mit dem Namen Romanus Pontifex, the Crown of the Land. Romanus Pontifex. Pontifex, il ponte, italienisch die Brücke. Ponti, i ponti sind die Brücken. Fex, Macher. Der römische Brückenbauer. Weil die mussten jetzt auch den rechtlichen Rahmen schaffen. Die mussten ein Spielbrett kreieren, in dem sie das ganze Land hier beanspruchen. Was dann rechtlich auch okay ist, weil sie schaffen ja auch den Rahmen. Die wollten quasi oder haben das Natural Law, das göttliche Gesetz, quasi für nichtig erklären. Diese Satanisten, die gleichzeitig so tun, als wären sie die Vertreter Gottes auf Erden. Dieser Erlass ging an König Alfonso V. Der König von Aragon, wie heißt nochmal der königliche Rückkehrer im Herr der Ringe? Der heißt auch Aragon. Der war König von Aragon, König von Valencia, König von Neapel, König von Sizilien, König von Sardinien. Jetzt sind wir wieder beim Thema Länder und so weiter, ne? Schaut mal, von wem der, der portugiesische König offiziell König war. Aragon, Valencia, Neapel, Sizilien, Sardinien. Also dieser Erlass ging auf jeden Fall an eben diesen König, König Alfonso V. Und der war das Go des Pontiffs, des Papas, des Papstes, alles und jeden in der Sahara-Region von Guinea bis zum Nil dem Romanus Pontifex zu unterwerfen, dieser Bulle zu unterwerfen, diesem Erlass. We, therefore, weighing all and singular the premises with due meditation, and nothing that since we had formerly by other letters of ours granted among other things free and ample faculty to the aforesaid King Alfonso, to invade, search out, capture, vanquish, and subdue all Saracens and pagans whatsoever, and other enemies of Christ wheresoever placed, and the kingdoms, dukedoms, principalities, dominions, possessions, and all movable and immovable goods whatsoever held and possessed by them, and to reduce their persons to perpetual slavery. Einzumarschieren, zu durchsuchen, gefangen zu nehmen, zu erobern, zu besiegen, zu überwältigen und zu unterwerfen, und zwar alle Saracens. Das ist ein Ausdruck, ein griechisch-römischer Ausdruck für Muslime des Mittleren Ostens, für die Ungläubigen. Rassistisch! Für die Ungläubigen, Saracens. Und zwar alle Saracens und Ungläubigen und andere Feinde Christus, wo auch immer sie sich befinden, und Königreiche, Herzogtümer, Fürstentümer, Herrschaftsgebiete, Besitztümer und alle beweglichen und unbeweglichen Güter, was auch immer von ihnen besessen wird. Jetzt muss ich kurz wieder gucken, wo ich zurückfinde in den englischen Text, damit ihr das auch so hört. And all movable and immovable goods whatsoever held and possessed by them, and to reduce their persons to perpetual slavery, and to apply and appropriate to himself and his successors the kingdoms, dukedoms, counties, principalities, dominions, possessions, and goods, and to convert them to his and their use and profit. Und alle beweglichen und unbeweglichen Güter, was auch immer von ihnen besessen wird, und die Personen zu fortdauernder Sklaverei zu reduzieren. Hört gut zu. Und die Personen zu fortdauernder Sklaverei zu reduzieren und deren Herzogtümer, Herrschaftsgebiete und so weiter zu sich zu konvertieren für den eigenen Gebrauch und Profit. Das darf alles der Alfonso machen. Durch die Sicherstellung dieser genannten Fähigkeit besitzt König Alfonso oder seine Autorität vertretend sein genannter Nachfahre, Henry in dem Fall, diese Inseln, Länder, Häfen und Meere, und er tut dies rechtlich abgesichert und gibt sie an seine Nachfahren weiter. Romanus Pontifex. Der sagt also, Alfonso, mein Junge, von Guinea bis zum Nil darfst du alles in unserem Namen. Alles einnehmen, jeden Menschen unterwerfen und zu Sklaven machen. Das steht da drin. Und alles beanspruchen. Für wen? Natürlich für den Vatikan. Für wen sonst? Diese Monarchen, wie sie geschrieben haben, halten die Schwerter des Materiellen im Auftrag des Vatikans. Und jetzt sagt er dem, was er zu tun hat. Die Monarchen haben die als Mittel zum Zweck genutzt, als Spielbälle. Wie die das, wie gesagt, in Unam Sanctam bezüglich der zwei Schwerter erklärt haben. Diese erste Krone des päpstlichen Hutes, die klärt, wer die treibende Kraft und Macht hinter dem Kolonialismus war und warum. Alle gehörten unter den Einfluss des Pontiffs, des Papstes, zu fortdauernder Sklaverei zu reduzieren. Das ist der göttliche Vertreter hier auf Erden, der solche Anweisungen gibt? Interessant. Jetzt könnte man sagen, naja, er bezieht sich ja nur auf die Länder in Afrika, die in dem Falle Alfonso V. gehörten und die der neu erschlossen hat. Wirklich? Weil das war die erste Krone. Wir können direkt einen Blick auf die zweite Krone werfen, die die verteilt haben. 1481. Aeterni Regis, die ewige Krone. Dieser Erlass bezieht sich auf den spanisch-portugiesischen, in Anführungszeichen, Konflikt. Das ist der, einer der besten Konflikte, die ich jemals vernommen habe, gesehen habe, gehört, gelesen habe. Zwischen dem Haus Kastile, ja, Kastilien, Spanien, eine Region, heißt so viel wie, heißt Kastilien, weil es so viele Schlösser da gibt, offiziell. Wir haben gelernt, dass der Vatikan Alfonso dem V. und seinem rechtmäßigen Nachfolger im Romanus Pontifex mit allen Besitzansprüchen auf Land und Menschen ausstattet. Historisch gibt es also jetzt ein Problem. Historisch kommt die Familie dem Ganzen allerdings selbst, ein wenig in die Quere, weswegen es ein paar Formalitäten der Thronfolge zu klären gab. 1479 gibt es den Vertrag von Alsasovas. Alfonso der V. war König, wie eben schon gesagt, von Aragon. Das ist übrigens eine Region im nordöstlichen Spanien. Aragon, Valencia, Portugal, Neapel, Sicilia, Sardegna und der hatte einen Bruder namens Juan II., der rechtmäßige Thronfolger werden sollte von Alfonso. Dieser Juan II. War Vater von Ferdinand V., der problematischerweise seit 1475, 4 Jahre vorher, König von Kastilien war. Da Ferdinand der Sohn von Juan II. Ist, wäre er logischerweise aber natürlich auch rechtmäßiger Nachfolger seines Vaters und der portugiesischen Seite. Und somit würden dann durch Ferdinand Kastilien und Portugal verschmelzen und diesen Romanus Pontifex aber mal ganz krass durcheinander bringen. Gleichzeitig hatte Alfonso V. eine Schwester, Juana. Die war, die Schwester von ihm, Königin von Kastilien. Die hatte mit Heinrich IV. Eine Tochter namens Juana. Die haben sie immer gleich genannt. Jede Tochter, jeder Sohn hat immer den gleichen Namen wie Vater oder Mutter. Namens Juana hatte, die somit Königin von Kastilien war, als Nachfolgerin. Also ist Alfonso V. hingegangen und hat die einfach geheiratet. Die Tochter seiner Schwester geheiratet. Als ihr Onkel. Er war ihr Onkel. Und er hat die geheiratet im Alter von 13 Jahren, im Jahr 1475. Seid ihr verwirrt? Sehr gut. Weil diese Heirat wird 1479 bei diesem Vertrag dann für nichtig erklärt. Und weil man muss es ja auflösen, weil diese Heirat hätte alles miteinander verschmolzen. Und die 17-jährige Juana verbringt von da an den Rest ihres Lebens in einem Kloster. Durfte sich aussuchen, Kloster oder was weiß ich wohin. Oder mit irgendwen anders heiraten, glaube ich. Damit sie nicht Gefahr läuft, zu viel zu reden und die Ordnung durcheinander zu bringen. Inzest. Intrafamiliärer Geschlechtsverkehr. Und daraus resultierende Behinderungen gelten übrigens nur für Menschen ohne blaues Blut. Die mit diesem blauen Blut haben dieses Thema perfektioniert und sind immun gegen inzestbedingte Gendefekte. Die gibt's bei denen nicht. Was einen vermuten lässt, dass sie das ganze Thema erfunden haben und dass es kompletter Unsinn ist. Werden wir definitiv noch tiefer eintauchen in einer der nächsten Folgen. Weil wenn wir uns die europäischen Königshäuser mal angucken und deren Geschichte, werdet ihr umfallen, dass die nämlich, um das vorwegzunehmen, alle miteinander verwandt sind. Also wird bei diesem Vertrag geregelt, dass Kastilien die Finger aus den Handlungen und den Portugal zugesicherten Dingen aus dem Romanus Pontifex auf ewig rauszuhalten hat. Kastilien, eigentlich nämlich das spätere Spanien, bekommt dafür zum Beispiel die Kanarischen Inseln, ne, Fuerteventura, Teneriffa und so weiter, Gran Canaria. Und nach Portugal bekommen die zweite Krone. Dieser Vertrag steht zwischen den beiden jetzt. Portugal, Kastilien. Eine Familie, ja, immer wieder, das ist eine Familie. Die regeln das jetzt nur, rein rechtlich, für den Vatikan, dass alles schön seine Ordnung hat. Und der Vatikan geht jetzt hin, mit diesem Erlass, Aeterni Regis, geht er hin und gibt dem ganzen Vertrag seinen heiligen Segen. Was sagt uns das über die Hackordnung in dem ganzen Spiel hier? Wer ist der Kreator dieses Spielbretts? Natürlich der Vatikan. Ist verständlich, oder? Somit ist die zweite Krone verteilt und somit ist der zweite Sestwi-Kiwi-Trust eröffnet. Sestwi-Kiwat? Was ist denn das jetzt? Sestwi-Kiwi? Französisch auch noch. Ich kann das so gut wie die. Die verwirren auch immer, indem die mal die Sprache nehmen, mal die Sprache, dann wieder die Sprache, dann wieder die Sprache und keiner weiß, wo vorne und hinten ist. Als erstes nehmen wir jetzt mal einen Schluck Wasser. Ein Sestwi-Kiwi-Trust. Wer als erstes mal zu klären, kam mir schon ein paar Mal der Gedanke. Ich glaube, wir haben in den letzten Folgen auch in den Geldfolgen öfters mal über Trusts gesprochen. Vielleicht ist überhaupt gar nicht klar, was ein Trust ist. Klären wir mal als erstes, was ein Trust ist. Ein Trust beinhaltet eigentlich drei Größen. Denjenigen, der den Trust eröffnet, den Verwalter des Trusts im Sinne des Eröffners. Logischerweise, wenn ich ein Sparschwein eröffne und sage, hier, hopp, brauche ich jemanden, der dieses Sparschwein verwaltet für mich. Und dann als dritte Person, als dritte Instanz, den Begünstigten der Geldmasse des Trusts, ja, im Kopf behalten, für das, was jetzt folgt. Den Eröffner, den Verwalter und dann den Begünstigten. Sehr gut möglich, dass der Eröffner auch der Begünstigte ist. Sestwi-Kiwi-Trust, ein CQV-Trust. Ausdruck logischerweise des französischen Rechts. Das Ganze geht zurück auf, jetzt sind wir wieder bei der Frage mit der Zeitlinie, auf mittelalterliches Recht. Sestui accueuse le fait of mon fuifet. Wo sind sie hier, meine Frankreich-Urlauber, meine Südfrankreich-Nizza-Gänger? Jemand hier heißt übersetzt relativ simpel: the person for whose use bzw. benefit the fiofment was made. Ja, die Person, für die dieser Vertrag quasi geschrieben wurde. Wer die begünstigte Person sein soll. Fait-of-mont ist von Altfranzösisch. Fait-of-mont heißt Vertrag, der beschreibt, dass eine Person, jetzt aus diesem mittelalterlichen Recht, heißt der Vertrag, der beschreibt, dass eine Person Land bekommt, quasi im Austausch für einen festgelegten Service. Heißt übersetzt auf unsere Monarchen und den Vatikan, Alfonso der V. bekommt das ganze Land und sichert dem Vatikan zu, sichert dem Vatikan einen Service zu, dass der weiteres Land und Seelen erschließt und unter die vatikanische Krone holt. Bietet also einen Service im Gegenzug. Wunderbar. Verstanden. Das ist ein Sestwi-Kiwi-Trust. Gleich kommen wir darauf, wie diese Trusts dann befüllt werden. Diese Geldtöpfe. Der Romanus Pontifex erschließt das Land. Aeterni Regis die Körper. Ja, mit dem Romanus Pontifex nehmen sie sich das Land, den rechtlichen Rahmen. Aeterni Regis die Körper. Unsere Körper. Und im Jahre 1666, die drei Sechser da drin sind komplett zufällig, macht euch keinen Kopf, folgt eine weitere Handlung und Krone, die an die City of London geht, die englische Krone. Somit haben wir drei Kronen verteilt. Und somit haben wir die sogenannte Crown Corporation gegründet, die Kronenfirma. Die geht an die englische Krone, die City of London, und sorgt dafür, dass sie unsere Seelen beanspruchen und uns im Sinne ihres Trusts, diesem CQV-Trusts, ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans. Und dieser Act hieß The Proof of Life Act. Der Lebensbeweis quasi. False Flags, Operationen unter Events unter falscher Flagge, kennen wir ja viele. Ja, aus den letzten Jahren, da waren ja so viele wie nie zuvor. Und False Flags nutzen die schon sehr lange. Und diese Aktion ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Das verheerendste Feuer, das es in London je gab, war sogar Teil des Englischunterrichts früher, tobt vom 2.9. bis 6.9.1666. Und ganz zufällig in diesen Tagen setzt man diesen Act, diesen Proof of Life Act, hinter verschlossenen Türen der römischen Stadtmauer in London auf. Könnt ihr übrigens heute noch anschauen, die römische Stadtmauer in London. Was angeblich die römische Stadtmauer gewesen ist. Alles römisches Herrschaftsgebiet. Niemals vergessen. Niemals vergessen. Das ist eine direkte Verbindung zu dem, worüber wir hier gerade sprechen in dieser Episode. Alles römisches Staatsgebiet. Ist Rom jemals untergegangen? Wer war denn der Vorgänger von Rom? Babylon. als sie Ägypten besetzt hatten. Babylon. Was sagt die Bibel über Babylon? Ist Babylon jemals untergegangen? Wartet schon mal in Rom. Schaut mal, wie viel babylonische Symbolik ihr da findet. Wann habt ihr zuletzt eure, also der Proof of Life Act, 1666, während dem Riesenfeuer in London. Wo kommt eigentlich ein Feuer in London her? Trockenheit oder wie? Trockenheit wie in Kalifornien? Da fließt doch die fette Themse, hat man genug Wasser, um jedes Feuer zu löschen. Wer hat denn dieses Feuer gelegt? Gibt es da auch Wald? Ja, früher gab es noch viel, viel mehr Wald in London, ne? Vor 350 Jahren, keine Frage. Aber so ein Feuer, was die halbe Stadt zerstört? Hm. Wann habt ihr zuletzt eure Standesamt-Geburtsurkunde in der Hand gehalten? Habt ihr die noch? Haben eure Eltern die? Fragt die mal. Oder vielleicht auch kürzlich jetzt die eurer Tochter oder eures Sohnes oder eures Queers. Spaß. Spaß beiseite. Solche Begriffe benutzen wir hier nicht. Die Geburtsurkunde eurer Tochter oder eures Sohnes. Habt ihr mal bewusst darauf geschaut? Was druckt das Standesamt auf diese Urkunde? Eine Registernummer. Was soll diese Registernummer? Bevölkerungszählung, damit wir wissen, wie viele hier rumrennen? Nein, definitiv nicht. Weil mit diesem Proof of Life Act haben sie uns für Dead at Sea erklärt. Quasi tot auf offener See. Das ist deren Terminologie, das sind deren Worte. Sie haben uns unsere Seele genommen und behandeln uns seitdem als Fracht, quasi als ein Paket, was ihr im Internet bestellt. Ein Paket, das in einem Hafen auf die Welt gekommen ist. Der Hafen, der erste Hafen ist das Krankenhaus. Ist so festgelegt. Das ist ein Hafen. Damals galt Admiralty Law, Seerecht, tot auf offener See. Wie heißt der Vatikan nochmal? The Holy Sea, die heilige See, das heilige Meer. Habt ihr zufällig schon mal auf gerichtliche Dokumente der USA geschaut? Vielleicht jetzt kürzlich, wo dann hier Donald Trump ist Angeklagter und hat die vergewaltigt und die ausgezogen und dies und das gemacht und den geschmiert. Zufällig schon mal auf gerichtliche Dokumente der USA geschaut? Kläger und Angeklagter erscheinen da immer in Capital Letters, in Großbuchstaben. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich auf eine Firma bezieht. Eine juristische Fiktion. Das beginnt schon bei unserem Namen. Alles Teil dieser Fiktion. Ja. Dieses Rabbit Hole, dieser Hasenbau, geht definitiv tatsächlich bis zu unserem Namen. Auch diesen Namen gibt es aus einem Grund. Ens legis, a being of the law. It refers to an entity created and existing by operation of law with independent legal personality, such as a corporation. Ein Wesen des Gesetzes bezieht sich auf eine Organisation, existierend durch das Gesetz mit unabhängiger, legaler Persönlichkeit, wie eine Firma. Was soll ich denn hier noch erklären? Die geben es uns doch selber. Die geben es uns doch selber. Ens legis, schaut's nach. Da steht's schwarz auf weiß drin. Schwarz auf weiß. Und diese Fiktion wurde von der Crown Corporation bei der Geburt geschaffen. Und angelegt, rein rechtlich. Diese Dokumente sind angelegt, das ist so geschaffen, auch finanziell. Crown Corporation ist das Dreieck. Vatikan, Washington, Washington DC und die City of London. Kennt ihr die Dollarscheinpyramide, die viele dann in Verbindung bringen mit den Illuminaten? Die Illuminaten können wir außen vor lassen. Das sind alles Kreationen vom Vatikan. Zufälligerweise habe ich letztens gesagt, 1776 gegründet, als man in den USA gerade die Unabhängigkeitserklärung verlesen hat. Oh, zufällig gründet sich da eine Gruppe, die die ganze Welt infiltrieren will und die wieder zurückholen will. Die Pyramide auf dem Dollarschein und das All-Seeing Eye, das alles sehende Auge da oben drin, unten mit Bricks, mit Backsteinen gemauert. Und sie da drüber. Wir sind unten die Backsteine, wir kommen da nicht mehr weg. Und die thronen oben drüber. Die Crown Corporation, das Dreieck. Die sind das Dreieck. Sonst gibt es kein anderes Dreieck. Das Dreieck ist der Vatikan, Washington DC und die City of London. Und der Vatikan thront dabei über allem, weil die anderen beiden sind Kreationen vom Vatikan. Jetzt zurück zur Geburt. und deren ganzen Terminologie in diesem Seerecht-Ding. Wir kommen auf die Welt bei einer natürlichen Geburt, die es heute leider sehr selten gibt, weil jede dritte mindestens ein Kaiserschnitt ist. Die Fruchtblase platzt bei der Frau, richtig? Kurz vor der Geburt. Das Wasser bricht. Auf Englisch sagt man, the water breaks. Und dann kommen wir durch den Geburtskanal auf die Welt und erhalten die Dokumente dann vom Doc. Doctor auf Englisch, kurz Doc. Genau wie Schiffe ihre Dokumente am Dock erhalten. Am Steg, D-O-C-K. Was heißt Gericht auf Englisch? Court, C-O-U-R-T. Ein Court wie Spielfeld im Sport zum Beispiel. Basketball Court ist auch ein Court. Es ist eine Show, ein Spiel. Deswegen heißt das Gericht Court. Dreimal dürft ihr raten, wie die Anklagebank im englischsprachigen Raum heißt. Dock. D-O-C-K. Und wenn da jemand Platz nimmt als Angeklagter, dann dockt das Schiff, die Fracht dockt an. Die Fracht, die eigentlich ein Mensch ist. Allerdings haben wir den Körper und die Seele dieses Menschen beansprucht. Und dieses Wesen da mit dem Namen, den wir ihm gegeben haben, sitzt da, tot auf offenem Meer, dead at sea, wie ein Wessel, ein Produkt. Ein Wessel ist ein Frachtschiff. Und dieses Wessel, dieses Frachtschiff, betreibt quasi einen Trust innerhalb dieser Firma, der Crown Corporation. Dieser Trust ist eigens für uns angelegt, in den wir einzahlen und der von Städten und Ländern im Auftrag des Trust-Eröffners, dem Vatikan, von denen verwaltet wird. Das sind die Sammelstellen. Deswegen gibt es Städte und Länder und Kommunen und so weiter und so fort. Die verwalten dieses ganze System. Für den Eröffner dieses Trusts, für denjenigen, der über allem thront, für denjenigen, der gesagt hat, pass auf, Freunde, dieses Land hier gehört uns. Und jeder, der darauf rumläuft, gehört uns. Und jeder, der eine Seele mit sich rumschleppt, gehört uns. Und jeder, der hier drauf rumrennt, ist unser Eigen. Wird zu Sklaven reduziert. Viele von euch, vor allem Frauen, haben schon einen Menschen zur Welt gebracht. Was habt ihr über die Geburt hinaus alle gemeinsam? Ihr habt diesen Menschen artig registriert. Lateinisch Rex, Genitiv Reges, König. Wir haben sie registriert. Ist dem König unterworfen. Mithilfe eines Vertrags, den ihr unterschrieben habt. Diese Geburtsurkunde ist ein Vertrag, inklusive Registernummer. Wir sind alle mit einer Geburtsurkunde und einer Registernummer. Fiktive Organisationen, Firmen dieser Crown Corporation, der Kronenfirma. Und logischerweise geht es auch hier bei dem Erschaffen dieses Rahmens um Geld. Weil mit der Geburt und der Registrierung wird für diese fiktive Organisation, das müssen wir auch mal ganz klar sagen, also natürlich sind die hingegangen und haben gesagt, uns gehört ja alles an Land. Natürlich ist das fiktiv. Die träumen. Natürlich könnten wir jederzeit sagen, so Freunde, das ist ja auch eine Frage, wie können wir uns dem eigentlich entziehen? Indem wir unsere Seelen wieder für uns beanspruchen. Indem wir unsere Körper wieder für uns beanspruchen. Wie das geht? Müsste man mal recherchieren, welchen Weg es da gibt. Es gibt definitiv einen. Und es gibt ja viele Menschen, die das auch zum Beispiel schon jetzt für einzelne Länder gemacht haben, zu sagen, oh, man meldet sich quasi aus dem Land ab. Viel zu klein gedacht. Geht nicht, funktioniert nicht. Funktioniert nur bis zu einer gewissen Stelle. Wir müssen uns quasi wieder für uns selbst beanspruchen und uns dem Vatikan wegnehmen. Ich weiß, es hört sich so absurd an, wenn man darüber spricht. Und viele von euch denken jetzt, vielleicht haben da noch keinen Zugang zu oder sagen, mein Gott, von Quatsch der da. Es ist wirklich so. Es ist so. Ihr könnt das alles nachschauen, ihr könnt das alles selber recherchieren. Warum in Gottes Namen glauben wir, dass es diese Organisation da in Rom gibt? Diese machtvolle Organisation, die das ganze Gold unten im Keller liegen hatte, die von allem unabhängig sind, die eine Stadtmauer ziehen mit ihren 1800 Einwohnern und sagen, wir zahlen keine Steuern. An wen wollen wir denn Steuern bezahlen? Wir betreiben doch das Steuersystem. Bup. Und das interessiert niemanden. Da regt sich keiner auf, dreht keiner durch und marschiert da ein und reißt denen die Körper ab, weil wir uns hier dumm und dämlich zahlen und am Hungertod nagen. Mm-mm. Wir haben diese Versklaverei, haben wir akzeptiert. Und das ist die Krone. Warum sonst soll sich der Papst eine dreistöckige Krone aufziehen? Hä? Was hat der mit einer Krone zu tun, als der Vertreter Gottes? Es ist alles nachzulesen. Es liegt alles da. Glaubt ihr, diesen Unam Sanctam haben die zum Spaß geschrieben oder wie? Weil die zu viel Tinte im Füller hatten, mussten die noch was aufschreiben? Lest diese Worte selber mal. Das ist der Wahnsinn. Mit der Geburt und dieser Registrierung wird für diese fiktive Organisation, die sie gegründet haben, ein Trust angelegt. Eine Person, persona, griechisch-lateinisch, ist eigentlich die Bezeichnung für eine Schauspielermaske. Es ist alles ein Spiel. Es ist alles ein Fake, von vorne bis hinten. Jetzt nicht wie diese Sestri-Kivi-Trusts im Sinne von Landbesitz im Austausch für einen Service, sondern ein Trust, in den wir lebenslang Geld einbezahlen. Schon mal was von Steuern gehört? Diese Trusts sind quasi ein Mittel, Geld zu drucken und Schulden zu machen. Sicherheiten sind das. Sicherheiten. Das sind Bonds. Sicherheiten. Darüber werden Regierungen finanziert. Fragt man in Amerika nach, wenn die Treasury Bonds kaufen, dann kaufen die genau das. Diese Trusts mit den Sicherheiten der Leute, die Kredite und... Warum glaubt ihr zum Beispiel, kann man mittlerweile alles finanzieren? Klar, weil wir keine Kohle mehr haben, weil das Geldsystem entwertet ist. Ihr könnt beim Mediamarkt auch einen TV-Aufpump kaufen. Weil das alles Sicherheiten sind für diese Treasury-Bonds. Die Schulden, die die kaufen, um wieder Schulden machen zu können. Es ist ein Mittel, Geld zu drucken und Schulden zu machen. Aber der Begünstigte, ja wie ich eben gesagt habe, bei den Trust. Der Begünstigte, es gibt einen Eröffner von dem Trust, einen Verwalter und dann den Begünstigten, der davon profitiert, ist immer der Vatikan. Die eröffnen den selbst den Trust und sind selbst die Begünstigten. Gut, ne? Banken und so weiter, die sind nur die Einsammler. Wenn ihr zum Beispiel hingeht und einen Kredit zum Hausbau abschließt und Zinsen zahlt, dann fließt dieses illegal eingezogene Geld in unseren eigenen Trust. Von dem der Vatikan der Begünstigte ist. So simpel. So simpel. Und diese ganzen Schulden, die dann wiederum... Es ist so absurd. Mein Gott, es ist so absurd. Diese ganzen Schulden, die darüber kreiert werden, wer zahlt die ab? Ja, die Person, die geboren wurde. Und zwar zahlt diese Person, die geboren wurde, ihr ganzes Leben lang und auch darüber hinaus. Das ist die Versklavung. Wir arbeiten uns von 7 bis 18 Uhr den Arsch ab, um im Jahr mal 14 Tage Urlaub machen zu können, und der Papa sammelt alles ein. Woher glaubt ihr, kommt dieser finanzielle Wohlstand des Vatikans? Durch den Klingelbeutel in Kirchen? Durch Kirchensteuer? Auch gut, ne? Kirchensteuer. Wofür ist eigentlich diese Kirchensteuer? Und dann tun die so, oh, so viele Leute sind aus der Kirche ausgetreten und es geht so schlecht, wir sind ganz arm. Fuck you. Da habe ich noch ein Nugget für euch. Ein kleines Ding von den Fact-Checkern. Pass mal, das ist interessant jetzt. Das verbindet so ein paar Punkte der letzten Folgen. The Vatican's net assets in 2019 were worth roughly 4 billion euros. Ja, die Assets vom Vatikan, netto, hatten einen Wert von 4 Milliarden in 2019. Okay. Or about 4.7 billion US-Dollars oder 4,7 Milliarden US-Dollar. allerdings exklusive der Vatikanbank, ja, not including the Vatican Bank or the Vatican Museums, ja, exklusive Vatikanbank oder Vatikanische Museum. Das Vatikanische Museum, wisst ihr, was das für eine Goldgrube ist? Wie viele Menschen da 365 Tage im Jahr reinrennen? Dass das am 25.12. nicht auf hat, ist alles. Und die rennen da rein, die Leute, wie bescheuert, um sich die ganzen Fake-Kacke da anzugucken. Müsst ihr mal reingehen. Da ist so viel Schwachsinn, fliegt da rum. So viel Unstimmigkeiten. Wer da reingeht und keine Fragen hatte, dem kann ich definitiv nicht mehr helfen. Kann ich nicht mehr helfen. Also exklusive Vatikanbank oder die Vatikanischen Museen. The Vatican Bank had $20 million in gold reserves. Ja, die Vatikanbank hatte Goldreserven im Wert von $20 million. Auch interessant. Ein Nettowert von 4 Milliarden, aber nur 20 Millionen in Gold da liegen. Oh, interessante Bank. Kennen wir ja das Spielchen. Werte ohne Ende, aber eigentlich auch keine Werte, obwohl ich kann euch sagen, der Vatikan hatte alles an Werten, weil die hatten das ganze Gold im Keller liegen. Ja, ich glaube, wer das ganze Gold hatte, natürlich die Crown Corporation. Das ganze Gold, was bei den Banken nicht mehr lag, was über die Jahre und Jahrzehnte konfisziert wurde und nie rausgegeben wurde, nie in Umlauf gegeben wurde, was glaubt ihr, wo das lag? Was glaubt ihr, auf welchem Thron diese Mama da, Lilibet in London saß? Auf einen Thron, mit dem man die ganze Welt kaufen kann. So viel Gold war da drin. Und dann erzählen sie über Armut und wir helfen allen und unsere, die Johanniter und die Malteser, die gehen nach Afrika und helfen euch allen. Mm. Diese Vatikanbank hatte $20 million in Goldreserven, sagen die Fact-Checker. Wisst ihr, wo die lagen? Bei der Federal Reserve. Haben wir da noch irgendwie Fragen? Bei der Federal Reserve. And managed $64 billion worth of assets from its customers. Ja, die Vatikanbank, ist nämlich jetzt interessant, die Vatikanbank hat quasi $64 Milliarden von Kunden verwaltet. Hm. Hatte nur einen Nettowert von 4 Milliarden, aber hat 64 Milliarden verwaltet. Was für Gelder verwalten die? Von wem? Ja. Ich sag's euch, wenn wir anfangen, über diese Dinge wirklich zu sprechen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Übrigens mein Tipp, sage ich allen auch immer, wenn wir über Bitcoin und so sprechen. Ich sag, der Vatikan hat den Bitcoin aufgesetzt. Okay. Kurzer Sprung. Woodrow Wilson, Kollegen kennen wir, amerikanischer Präsident, ne, Erster Weltkrieg und so weiter, der die Federal Reserve reingezeichnet hat, ins Gesetz, der Trottel. Der hatte einen politischen Berater namens Edward Mandell House, der einen Brief an Wilson geschrieben hat, nämlich nach Gründung der Fed. Und da hat er folgende Worte gewählt. Ich lese jetzt nicht das Englische vor, das dauert zu lange. Ich habe es in Deutsch übersetzt und lese euch das Deutsche vor. Zuhören und das nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir gerade besprochen haben über den Vatikan und was die mit ihren Erlässen geschaffen haben für ein System. In Kürze, wenn die Fed dann ins Gesetz gezeichnet ist, wird jeder Amerikaner verpflichtet sein, seinen biologischen Besitz in einem nationalen System zu registrieren. Was habe ich gerade gesagt? Mit der Geburtsurkunde und so weiter? Seinen biologischen Besitz in einem nationalen System zu registrieren. Sein biologischer Besitz ist der Körper. Das unter dem alteingesessenen System der Verpfändung funktionieren wird. Amerikaner werden bankrott und insolvent erklärt werden. Was habe ich gesagt? Dead at sea. Tot auf offenem Meer. Die Personen sind automatisch registriert mit Namen. Die sind direkt bankrott und insolvent und laufen nur noch den Schulden her, die in ihrem Namen gemacht werden. Indem sie uns unwissentlich oder unwillentlich ihren Schifffrachtbrief vermachen werden. Das sind die Originalworte von Edward Mandell House, nicht meine. Was sie wirtschaftliche Sklaven durch Besteuerung sein lässt, abgesichert durch ihre Bürgschaft. Alles in allem ist das der einzig logische Weg, die Regierung zu finanzieren. Das habe ich gerade erzählt über Treasury Bonds. Die Regierung zu finanzieren. Dadurch Pfandrechte und Schulden in Form von Vorzügen und Gewinnen zu den Registrierten fließen zu lassen. Ohne es zu realisieren, wird uns jeder Amerikaner gegen jeden Verlust versichern, den wir auf diese Weise auf uns laden werden. Weil wir die ganzen Verluste stemmen und zahlen. Was glauben wir denn, was seit Jahrzehnten passiert? Warum die Steuern steigen ohne Ende? Warum die Kosten immer höher werden? Warum wir nichts mehr bezahlen können? Deswegen, jeder Amerikaner wird unwissentlich unser Diener sein. Egal wie widerwillig. Das Volk wird hilflos und hoffnungslos sein, bezogen auf ihre Tilgung. Und wir werden das höchste Office, seine Worte, der Trottelfirma benutzen, um diese Verschwörung gegen Amerika zu schüren. We will employ the high office of the president of our dummy corporation to foment this plot against America. Edward Mandelhaus zu Woodrow Wilson. Hat da jemand noch Fragen zu? Kann ich eine Hotline einrichten? Könnt ihr anrufen, wenn ihr da noch Fragen zu habt. Da sollten keine Fragen mehr auftauchen. Das beschreibt es nur zu perfekt und bestätigt all das, was wir eben über den Vatikan gesagt haben, was der Vatikan und diese Crown Corporation installiert haben. Uns aller Rechte beraubt und zu Produkten bzw. zu toten Frachtschiffen gemacht, uns registriert, einen Trust angelegt, uns die Schulden der Gelddruckerei aufgeladen, um die Regierung zu finanzieren. Deren Sammeleinheit. Und gleichzeitig auch uns zu den Schuldnern gemacht, die durch Steuern diese entstandene Schuld zurückzahlen. Und dann nennen die das noch Social Security, quasi die Sozialversicherung. Sklaverei, Sklaverei in seiner absoluten Reinform. Nicht mehr in Unterhose und Maske auf dem Reisfeld, viel, viel subtiler, viel, viel weitreichender und viel, viel verheerender als je zuvor. This will inevitably reap to us huge profits. Das wird uns große Profite vermachen. Beyond our wildest expectations. Viel mehr als in unseren kühnsten Träumen. And leave every American a contributor or to this fraud, which we will call social insurance. Ja, das wird jeden Amerikaner zu einem Einzahler machen, zu diesem Betrug, den wir Sozialversicherung nennen werden. Ja. Und bei dieser Sklaverei, dann kommen dann ganz aufgeweckte Menschen um die Ecke, meistens mit afrikanischen Wurzeln, und erzählen von Unterdrückung und Sklaverei. Ja, zu Recht. Aber viel zu wenige verstehen, dass uns das alle betrifft. Es gibt hier keinen freien Menschen. Es gibt hier keinen, um den Titel der Folge zu implementieren. Es gibt hier keinen souveränen Menschen. Niemand ist hier souverän. Kein Mensch nicht, kein Staat nicht, kein Dorf nicht, keine Stadt nicht. Wir besitzen hier gar nichts. Wir sind enteignete Sklaven deren fiktiven Systems. Wir können sehr gerne hingehen und ein Grundstück kaufen. Ist schön. Schön. Kaufen wir ein Grundstück, leihen uns das Land, bezahlen dafür wie die Vollidioten, weil wir dafür einen Kredit über 500.000 aufnehmen, haben monatliche Tilgung von 2.000 Euro und zahlen zusätzlich noch 600 Euro im Monat Zinsen darauf, weil wir so clever sind und so einen guten Zinssatz hatten. Wir können auch ein Auto kaufen, auch finanzieren. Besitzen wir nicht, auch nicht, wenn wir das abbezahlt haben. Wir sind dead at sea. Wir sind kleine Organisationen, wie wir gerade gehört haben. Alle Staaten sind größere Organisationen, aber genauso wenig souverän. Ebenfalls eine Kreation deren Systems. Und das gilt es zu verstehen. Natürlich können wir jetzt darüber reden, was auch so oft Thema ist, in den Kanälen überall, was ich da sehe. Wir können darüber reden, ob Deutschland jetzt offiziell souverän ist oder ob Deutschland noch ein besetztes Land ist. Ich meine, da braucht man nicht lange reden. Es steht im Grundgesetz, dass Deutschland besetzt ist. Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Was sagt uns das? Dieses Grundgesetz ist nicht in freier Entscheidung entstanden und entstammt auch nicht dem deutschen Volke. Dieses Grundgesetz wurde Deutschland aufgedrückt, und zwar durch die Alliierten. Könnt ihr gerne mit den Leuten sprechen, sofern die noch leben, die dabei waren. Die werden euch alle sagen, alles von den Alliierten aufgesetzt, im Namen der Crown Corporation. Und dann durften die deutschen Politiker noch ihren Karl Otto darunter setzen und dann war es Ende. Lest mal dieses Grundgesetz im Vergleich zu der amerikanischen Verfassung. Lachend kann man in den Kamin werfen und verbrennen, eine absolute Lachnummer. Worum es da geht, was da thematisiert wird, das ist offensichtlich, das ist ein juristisches Pamphlet einer Besetzung. Aber ist auch unsinnig. Warum sollten wir uns damit rumschlagen? In einem System, in dem der Vatikan jeden Millimeter Land für sich beansprucht und sein eigenes römisch-babylonisches Rechtssystem geschaffen hat und uns unserer göttlichen Seelen beraubt hat und uns als Fracht existieren lässt, da sollen wir darüber reden, ob Deutschland souverän ist. Nein, niemals. Es gibt hier keine souveränen Länder. Das sind alles Kasten und Kästchen geschaffen von denen. In Englisch würde man sagen Collection Units. Die sammeln einfach nur ein. Da sollen wir jetzt in diesem Spiel selber schauen, warum kein Land der Welt Souveränität erlangen kann. Übrigens, auch der Vatikan selbst nicht. Die sind so souverän in ihrem eigenen System, wie es eben nur geht. Die zahlen keine Steuern. Aber es ist die Crown Corporation. Auch das ist eine Firma und Sammelunit. Weil am Ende, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, nur der Auftraggeber dieses Spiels nicht Teil dieses Firmenwirrwarrs ist. Wer hat das in Auftrag gegeben? Päpste sind gekommen und sind gegangen. Vatikan gibt es schon lange, stimmt. Aber der Vatikan ist selber Teil der Corporation. Es gibt also noch eine Etage darüber und meiner Meinung nach sind das die sogenannten Black Nobility Familien. Da werden wir nochmal tiefer in dieses Monarchenlabyrinth für eintauchen müssen, habe ich eben schon gesagt. Und das werden wir tun, das schwöre ich euch. Und dann werden wir mal über die Habsburger Familien sprechen, das Haus Welf sprechen, beziehungsweise italienisch dann Guelf. Dann werden wir mal über die Borghese und die Medicis sprechen und so weiter. Weil ich glaube, da sind wir dann an der wirklichen Spitze von Familien, Häusern, was weiß ich, was für Gruppierungen, die den Vatikan betreiben. www.healthresolution.de, Health Resolution Podcast, Telegram-Gruppe, tobias.lewitz@healthresolution.de für etwaige Nachfragen, Rückfragen, Anfragen für Zusammenarbeiten. Sehr schöne Dinge passiert. Also wir haben im Moment viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da werden auch einige Podcast-Folgen, glaube ich, hoffe ich, daraus entstehen, weil die Entwicklungen und Geschichten so schön sind. Die möchte ich sehr, sehr gerne logischerweise teilen. Wird auch demnächst eine kommen. Ich weiß noch nicht wann. Und es wird ein Dreiergespräch werden mit zwei jungen Menschen, die beide eine sehr beeindruckende Geschichte mit uns zu teilen haben. Und dann hoffe ich, dass ihr folgen konntet. Wir werden das immer mal wieder aufgreifen. Wir werden das immer mal wieder aufgreifen. Das ist einfach das Thema, was man verstehen muss. Wir sind hier auf einem Spielbrett. Wir sind hier auf einem Riesenspielbrett, was die geschaffen haben. Und wir rennen hier von A nach B, von oben nach unten, wie so einem Hamsterrad und denken, das wär's hier. Darum wird's hier gehen. Auf der Fläche, wo wir leben. Arbeiten, einkaufen, schlafen, aufstehen, mal in Urlaub fliegen, heiraten, Auto kaufen, Haus kaufen. Vielleicht für Menschen, die gut gestellt sind in dem System. Ein Boot kaufen, Helikopter kaufen, Privatjet kaufen, super. Super. Ihr seid alle, alle Teil dieses Spielbretts. Wir sind alle versklavt. Alle. Niemand kommt aus dieser Nummer raus. Noch nicht. Es sei denn, wir schaffen es, diese Crown Corporation zu entthronen, der die Krone abzuziehen und der in die Luft zu sprengen. Genau wie Vendetta das gemacht hat. In der Schlussszene des Films. Remember, remember, the 5th of November. Übrigens, heute in einer Woche soll eine Präsidentschaftswahl stattfinden in den USA. Ich habe gesagt, diese Wahl wird es nicht geben. Ich tendiere immer noch dazu, dass vorher was passieren wird, was diese Wahl platzen lässt. Es gibt so viele Optionen. Wir haben uns heute den Kopf darüber zerbrochen. Wie die Aufdeckung beginnen wird, ob diese Wahl stattfinden wird, ob Kamala Harris zum Beispiel wahrhaftig gewinnen wird, genau wie 2020, ob sie das wieder zulassen werden, dass man mit Betrug die Wahl quasi klaut und wie es dann weitergeht. Definitiv sind wir jetzt, das kann ich sagen, spüre ich für mich selber, an der Stelle, wo die große Aufdeckung sehr, sehr nah ist. Und dann werden sehr viele Menschen auch über die Crown Corporation erfahren. Und dann werden wir davon erfahren, dass dieses System beendet wurde. Seit langer Zeit. Und dann, dem, was dann kommt, mit einem Geldsystem, einem Finanzsystem, an Gold und Silber gekoppelt, mit wahrer Freiheit, mit Menschen, die keine Firmen mehr sind, mit Ländern, die keine Firmen mehr sind, die alles wie in den USA dann konstitutionelle Republiken sind, dann können wir über Souveränität und Freiheit sprechen. Das vielleicht als Schlusswort. Souveränität existiert in diesem System nicht. Kein einziger Staat ist hier souverän. Kein einziger Mensch ist hier souverän. Wer das anfechten möchte, kann sich jederzeit bei mir melden. Niemals. Niemals möglich in diesem System. Das ist undisputable. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das, worüber wir heute auch gesprochen haben, das steht für sich. Das Geldsystem steht für sich. Was wir tagtäglich, monatlich, jährlich für Abgaben zu leisten haben, das steht für sich. Glaubt hier irgendwer wirklich noch, das wäre für den sozialen Wohlstand? Wo ist denn der soziale Wohlstand? Fragt mal die Leute, die jetzt in Rente gehen, wie viel Rente die bekommen. Sozialer Wohlstand. Souveränität existiert nicht. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ich plane eigentlich mal wieder eine Körperfolge zu machen und hatte mir das Auge rausgesucht. Sehr, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Thema. Könnten wir mal wieder ein bisschen mehr benutzen, damit wir ein bisschen was erkennen und ein bisschen was sehen. Also, wir hören uns zu Folge 111. Wow, was eine Engelsfolge. Die wird besonders. Vielleicht hören wir uns aber auch davor noch. Je nachdem, was in den nächsten Tagen passiert, was bei dieser Wahl nächste Woche passiert und wo diese nächsten Tage hingehen. Also bis dann, One Love and I'm out. Health is wealth, no research. I put it on the t-shirts, plant-based. We eat salads and make rat balance. Life brings life, it's valuable. So I eat what comes from the ground, it's natural.